Lieber Herr Professor Wiemann, geehrte Frau Steiner-Kempf, lieber Kathi Wolf, sehr geehrter Herr Reuß, sehr geehrter Herr Stegner, wenn ich mich heute besonders freue an der Präsentation des 15. Bandes der Brandenburger Kreisausgabe mitzuwirken, dann hat das einen Grund. Die Sprache Kleists war und ist für mich einfach ein Ereignis. Und ich kann durchaus mit Sebastian Hafner sprechen, der sagt, ich weiß, wenn ich mich mit Kleist einlasse, dann flirte ich mit der Hölle. Ich tue es nicht gern, wenn ich es aber tue. Dann kommen mir eher als bei dem edlen Schiller und dem weisen Goethe und dem prächtigen Lessing leider die Begeisterungstränen. Dem kann ich mich voll anschließen. Aber ich reihe mich auf der anderen Seite auch sehr gerne in den Chor derer ein, die die Brandenburger Kleist-Ausgabe seit Erscheinen des ersten Bandes vor 16 Jahren loben und preisen. Ich glaube, da entsteht ein wirklich großer Schatz. Sie wissen, dass der Bund mit der Förderung dieser Ausgabe zu einer Zeit begonnen hat, nämlich 1992, als es das Amt, das ich heute innehabe, noch gar nicht gab. Das ist also eine völlig überraschende, ungewöhnliche Tatsache. Ich bin natürlich besonders froh, dass ein solches Jahrhundertvorhaben nun unter dem Dach meines Hauses fortgeführt wird. Ich werde, das kann ich hier eindeutig sagen, alles dafür tun, dass die Ausgabe mit 5 weiteren noch ausstehenden Bänden zu einem guten Abschluss gebracht werden kann. Aber in diesem Zusammenhang sind vielleicht doch Gründe angebracht, warum der Bund die Kleist-Ausgabe fordert. Wir geben natürlich keinen Druckkosten- oder Herstellungskostenzuschuss.
Nein.
Das wäre gar nicht erlaubt.
Ach.
Das wäre ein Eingriff in den Mechanismus des Marktes, der sich bei aller Bedeutung des Buches als Kulturgut aus naheliegenden Gründen natürlich verbietet. Editionen dieser Art können nur entstehen unter dem Dach eines Institutes oder im Kontext universitärer Forschung. Der Arbeitsaufwand für eine historisch-kritische Werkausgabe ist ganz erheblich und wir wissen alle, dass die Kosten hierfür für solche Vorhaben in die Hunderttausende gehen. Die sind in aller Regel durch große Forschungsinstitute oder Universitäten zu tragen. In glücklichen, aber seltenen Fällen, wie denen der Barfelder Arno Schmidt-Ausgabe durch großzügige private Mäzen. Deshalb haben nicht institutionell gebundene Wissenschaftler kaum je die Chance, bei derartigen Projekten zum Zuge zu kommen. Und im Falle der Kleist-Ausgabe war das genau das Problem. Dass nämlich die beiden besten, geeignetsten, vor allem auch kreativsten und wagemutigsten Kleist-Kenner, die hier zur Verfügung standen, Roland Reuß und Peter Stellen, nicht institutionell gebunden waren. Und im Gegensatz zur institutionell verankerten Kleistforschung besaßen gerade sie damals das Potenzial, um dieses Mammutwerk durchzuziehen. Was tun? Und es ist wirklich so, dass damals ein findiger Ministerialrat, den die Idee dieses Projektes begeisterte, den Weg gefunden hat, um die Personalkosten für einen der beiden Herausgeber zu übernehmen und ihn auf diese Weise für die Dauer des Vorhabens finanziell abzusichern. So ist die Beteiligung des Bundes zustande gekommen. Und es ist einfach wunderbar, wenn es auch in öffentlichen Verwaltungen immer mal wieder Menschen gibt, die mit Fantasie Notlagen nicht nur erkennen, sondern mit Fantasie eben Nöte auch lösen. Ich denke, die durch sehr positive öffentliche Resonanz auf die Kleist-Ausgabe rechtfertigt auch das finanzielle Engagement des Bundes nachträglich, auch das Allerschönste. Und man mag ja darüber auch noch geteilter Meinung sein, ob die Förderung eines solchen Vorhabens aus öffentlichen Mitteln nun eher Wissenschafts- oder Kulturförderung ist. Das sind ja so wunderbare Diskussionen, die man dann mit dem Haushälter immer wieder führen muss. Für mich ist es eine müßige Frage, schon weil Wissenschaft natürlich ein wesentlicher Teil unserer Kultur und kulturellen Leistung ist. Heinrich von Kleist ist eine Lichtgestalt unserer Literatur, Verbündeter einer Achsenzeit der europäischen Geschichte. Und er hat die Zerrissenheit der Epoche und seine Einigung. Eben wirklich unverwechselbar. Und es sind gerade die polaren Gegensätze in Kleists Werk und in seinem Leben, die eben vernichtende Spannung zueinander treten. Frankreich und Preußen-Deutschland, Napoleon und Friedrich Wilhelm III., Individuum und Staat, Mann und Frau. Und es sind vor allem die großen abgründigen Gefühle von Liebe und Hass, Zärtlichkeit und Gewalt, himmlischer Begeisterung und höllischer Verlassenheit, mit denen alle seine Stücke durchdrängt sind. Es wird Sie vielleicht nicht überraschen, meine Damen und Herren, wenn ich sage, dass mein Lieblingsauseinandersetzungsort in der deutschen Literatur die Petersilie ist. Man kommt einfach nicht zu Ende damit. Und ich habe sie oft mit Studenten diskutiert und überraschende Feststellungen getroffen. Und ich habe mir immer gewünscht, wenn ich jemals einmal die Chance habe, in einem Theater ein Stück zu inszenieren, werde ich dieses Stück nehmen, weil es nicht inszenierbar ist. Aber es reizt mich ungeheuer. Meine Damen und Herren, Peter Zondi hat Kleists Erstling, der nun in der Brandenburger Kleist-Ausgabe vorliegt, als die kühnste seiner tragischen Konzeptionen bezeichnet und er hat die Familie Schroffenstein der Petersilie an die Seite gestellt. Schon in diesem Frühwerk schlägt Kleist die Grundakkorde seines Lebenswerks an, für das er ja nur 10 Jahre Zeit hatte. Indem er aber gleichwohl einen tanzenden Kosmos der polaren Gefühle entfaltet. Zwar riet nun Kleist selbst in einem Brief an die Familie, tut mir den Gefallen und lese das Buch nicht, aber das sollte uns alle nicht kümmern. Dieser Empfehlung werden wir garantiert nicht folgen und ich hoffe, dass diese Kleist-Ausgabe wirklich ein Jahrhundertwerk ist, wird, vollständig wird und da sind ganz viele Leder neu erschließt. Auch wenn es manchmal ein bisschen sehr wissenschaftlich wirkt, die Texte erschließen sich auf wunderbare Weise. Vielen Dank und auch gute Fortsetzung.